Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir sind in einem neuen Jahr und ich möchte an ein neues Buch herangehen in der Bibel, diesmal im Alten Testament an das Buch Daniel. Das wird einigen von euch, vor allem bei den ersten Predigten, ein paar Erinnerungen an die Sonntagsschule wecken, vor allem wenn sie mal in die Sonntagsschule gingen. Da sind sehr viele Geschichten drin, die man in der Sonntagsschule weitergibt. Und dann kommen dann die Kapitel, die mir noch ein wenig Bauchweh bereiten, 7 bis 12. Da geht es um allerhand Prophetisches, sehr viel, was bereits eingetroffen ist und anderes, was noch aussteht, was noch auf uns zukommt. Daniel lebt in einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Wir kommen gleich drauf. Und darum ist sein Buch, hat eigentlich ein ganz besonderes Ziel. Das Buch Daniel möchte ermutigen zu Glaubenstreue in schwierigen Zeiten oder in endzeitlichen Entwicklungen. Und ich glaube, ich muss das niemandem buchstabieren, dass wir in endzeitlichen Entwicklungen stecken, mittendrin. Wir gehen dem Ende der Endzeit entgegen und wir brauchen sicher Ermutigung im Glauben. Daniel ist uns darin ein Riesenbeispiel. Mein Titel lautet Klare Identität in schwierigem Umfeld. Jeder von uns hat eine Identität, wir kommen darauf zurück, was ist deine und weshalb? Und wie wird sich die auswirken, wenn es schwierig wird? Und der Hauptgedanke, das ist ganz klar, also wenn man Daniel 1 predigt, dann gibt es fast nur eine Möglichkeit, Daniel 1,8. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, Gott treu zu bleiben. Heißt dann ein bisschen anders dort, wir sehen es gleich. Und ich denke, darum geht es in der heutigen Predigt. Was nehmen wir uns in unserem Herzen vor? Was ist in unserem Innersten drin? Was sind unsere tiefsten Beweggründe? Ich lese im ersten Kapitel des Buches Daniel die Verse 1 bis 9 und dann noch 17 bis 21. Daniel 1, 1 bis 9 und dann 17 bis 21. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte Nebukadnezar hinweg in das Land Shinear, in das Haus seines Gottes, und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Das alles passiert im Jahre 605 vor Christus. Wir sind also jetzt 2600 Jahre rückwärts. Von heute aus gesehen. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten, junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt, klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Ein eindrückliches Anforderungsprofil. Und der Schluss, die soll man dann unterweisen in der Sprache und in der Weisheit der Chaldäer. Es scheint, dass Nebukadnezar viel mehr von Integration verstand als unsere Behörden. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und forderte und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollen. Unter ihnen befand sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Diesen gab der oberste Kämmer andere Namen, und zwar nannte er Daniel Belzazar, Hanania, Schadrach, Misael, Meschach und Asaria, Abednego. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Ich überspringe ein paar Verse und lese in Vers 17 weiter. Und Gott gab diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte der oberste Kämmerer sie vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen. Aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaria gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reiche hatte. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Der erste Punkt, den habe ich überschrieben mit der Herr gab. Er gibt gewisse Dinge in die Hand Nebukadnezars. Aber Gott gibt. Nebukadnezar nimmt nicht. Er kann nur nehmen, was Gott ihm gibt, offensichtlich. Dreimal steht das im Kapitel 1, Gott gab. Es ist der Herr, der die Fäden der Weltgeschichte in der Hand hält, ganz offensichtlich. Mein zweiter Punkt wird dann sein, was ist unsere Identität, die von Daniel, die ist ganz klar. Und der dritte Punkt, und Gott gab. Der letzte Vers im Kapitel, der beginnt zwar nicht mit Gott gab, aber der heißt, Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros oder Kores, je nach Übersetzung. Gott bestimmt die Lebenslänge. Ob du zu Hause und im Frieden lebst oder in Kriegszeiten und in Gefangenschaft, es ist Gott, der deine Lebenslänge bestimmt. Und deswegen dürfen wir ganz ruhig singen, meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Wir singen das oft so leicht, wenn wir mal in Gefangenschaft wandern müssen, wird es uns wahrscheinlich nicht mehr so leicht über die Lippen kommen, aber ich hoffe immer noch, trotz allem. Der Herr gibt. Er hat alles in der Hand. Es ist ganz interessant, dass da steht und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Ich nehme an, dass weder die Plünderer noch die Priester den Eindruck hatten, dass Gott jetzt die Sache lenkt, als die Soldaten in den Tempel eindrangen und Tempelgeräte stahlen, als Beute mitlaufen ließen. Ich nehme an, dass die Priester entweder entsetzt und wütend waren oder erschütternd und weinten und dass die Plünderer möglicherweise auch gröhlten. Aber niemand hatte den Eindruck, dass Gott jetzt noch führt. Und Gott hält doch die Fäden in seiner Hand. Die biblische Geschichtsschreibung ist eigenartig, ja? Im dritten Jahr des Königs Joachim von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem, belagerte es. Ist ganz normal. Und jetzt steht nicht, und Nebukadnezar eroberte Jerusalem, sondern es steht, und Gott gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Er gab auch Daniel in seine Hand. Junge Männer, die ganz besonders begabt waren und herausstachen. Aber Gott hält das in seiner Hand. Er entscheidet über Sieg oder Niederlage. Und das Volk hatte einmal mehr ein Gericht verdient. Und sie wussten eigentlich, oder man hätte wissen können, dass diese Gefangenschaft 70 Jahre dauern wird. Genau 70 Jahre. Und wenn wir so lesen am Ende des Kapitels, und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros, dann war es genau dieser König, der nach 70 Jahren befahl, da sind noch so Juden in unserem Land, in meinem Königreich, die sind jetzt frei, die dürfen wieder nach Hause. Ein Edikt des Königs. Gott hat alles in der Hand. Es erstaunt uns, dass er sein Volk 70 Jahre lang in die Gefangenschaft führte. Wir kommen auch da noch drauf. Sehen Sie, wir haben nicht immer das Gefühl, dass Gott lenkt. Das ist auch in unserem Leben manchmal so, dass unser Gefühl das nicht so empfindet. Und doch ist es Gott, der das Walten in der Weltgeschichte in seinen Händen hat. Im Zweiten Weltkrieg hat der russische Geheimdienst auf den Tag genau gewusst, wann Hitler an der Ostfront Russland angreifen würde. Die haben das, ich glaube, so im März, spätestens April herausgefunden. Auf den Tag genau, am 22. Juni wird Hitler einmarschieren. Das Dumme war nur, dass Stalin und Hitler einen Nicht-Angriffspakt geschlossen hatten. Und Stalin vertraute diesem Nicht-Angriffspakt mehr als seinem eigenen Geheimdienst. Und er hat seine Soldaten an der Front gegen Deutschland noch nicht gut ausgerüstet. Das hatte noch Zeit. Wir haben ja einen Nicht-Angriffspakt. Man geht heute davon aus, dass das 3 Millionen russischen Soldaten das Leben gekostet hat. So viel, zu viele Tote. Weshalb? Bloß ein menschlicher Irrtum? Ich weiß es nicht. Oder Gericht Gottes? In Russland hatte es viele Pogrome gegeben, Verfolgungen von Juden. War das jetzt ein Gericht Gottes? Möglich ist es schon. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich weiß, dass nichts zufällig passiert. Gott hält die Fäden der Weltgeschichte in seiner Hand. Ich gehe davon aus, dass unter diesen 3 Millionen russischer Soldaten, es starben weit mehr, aber man nimmt an, diese Zahl hätte verschont werden können. Da waren gläubige Christen drunter, ganz sicher. Weltgeschichte verschont keinen. Wir haben einfach Glück im Moment in der Schweiz. Wir hatten auch im Zweiten Weltkrieg Glück in der Schweiz. Oder Bewahrung. Sehen Sie, hier steht es einfach ganz deutlich da in diesem Daniel-Kapitel, dass es Gott ist, der bewahrt, der in der Hand hat und jemandem in die Hand gibt. Gott bestimmt das Wann, er bestimmt das Wer, er bestimmt das Wie und sogar das Wieviel. Es steht dann im 3. Vers, und der König befahl Nebukadnezar, bringt mir die besten jungen Männer. Er kann das nur befehlen, weil Gott es zulässt. Was er befiehlt, das ist die Deportation von begabten jungen Männern. Man weiß aus der Geschichte, es gab 3 Deportationen in dieser Zeit. Das war die erste, 605. In den nächsten Jahren kam dann die zweite und dann noch eine dritte. Aber Daniel gehörte zu dieser ersten Deportationswelle. Daniel war, wie wir gesehen haben, ein Mann, der Gott vertraut. Das hat ihn vor dieser Gefangenschaft überhaupt nicht bewahrt. Es trifft Christen wie Muslime, Juden wie Griechen, Schweizer wie Amerikaner, egal was in der Weltgeschichte passiert, es trifft uns. Und darum ist es besser, dass wir uns vorbereiten, dass die Zeiten nicht immer so goldig sein könnten. Wir in der Schweiz leben einfach Ausnahmezustand. Es geht uns verblüffend gut. Und das schon seit Jahrzehnten. Das ist nicht Normalität. An Weihnachten unterhielt ich mich fast zufälligerweise mit einem polnischen Arzt. Er hat 10 Jahre in Deutschland praktiziert und jetzt in der Schweiz. Und dann sagte er mir, und das hat mich schon betroffen gemacht, ihr Schweizer seid Gesegnete des Herrn. Es ist paradiesisch bei euch. der kommt nicht aus Rumänien oder Bulgarien oder Sudan. Er kommt aus Polen und seit 10 Jahren war er in Deutschland und empfindet die Schweiz im Vergleich dazu als paradiesisch. Ihr seid Gesegnete des Herrn. Und dann sagt er noch etwas, Sie dürfen schmunzeln. Ich hoffe, dass die EU zusammenbricht, tretet ja nie bei. Damals war es Nebukadnezar, heute ist es die EU. Weshalb? Die Menschen wollen Macht. Sie wollen immer nur das eine, Macht. Und wenn sie mal Macht haben, dann wollen sie nur das eine, mehr Macht. Und wenn sie mehr Macht haben, dann wollen sie nur das eine, die absolute Macht. Das war zur Zeit von Nebukadnezar so und erzählen Sie mir ja nicht, das sei in der EU anders. Man will die absolute Macht. Nebukadnezar erhielt sie, weil Gott es so wollte. Er hat das zugelassen. Nach ihm wurde dann sein Reich von den Medern und Persern zerstört. Kores war kein Babylonier, war ein Meder und Perser. Die haben das überrannt. Aber Nebukadnezar hat es nicht mehr erlebt. Er hat Macht gehabt. Nicht sein ganzes Leben, während 7 Jahren war er wahnsinnig. Lebte in Wäldern, die Bibel sagt, fraß Gras wie ein Ochse und hatte Fingernägel wie Adlerkrallen. Er hat den Verstand verloren. Das Verrückteste ist, dass er, als er wieder zur Vernunft kam, von seinen Mächtigen wieder als König eingesetzt wurde. Das ist für mich nach wie vor ein Rätsel. Aber die haben das getan. Sehen Sie, ihm wurde die Macht von Gott gegeben. Ich glaube auch nicht, dass die EU zufälliges Gebilde ist. Gott führt die Weltgeschichte. Irgendwie muss es so kommen. Er hat die Fäden in seiner Hand. Er bestimmt auch heute noch das Wann, das Wo, das Wer und das Wie viel. Aber diese Entwicklungen werden uns betreffen, jeden ganz persönlich. Wir haben Schwestergemeinden in Portugal. Da gibt es eine Action Biblique Portugal, ABP. Wir haben die Action Biblique Schweiz, die ABS. Es gibt noch die ABF in Frankreich, die ABI in Italien und eben die AB Portugal. Ich glaube, die ist größer als die AB Schweiz. Portugal geht es wirtschaftlich sehr schlecht. Und wir haben dort Glaubensgeschwister in unseren Schwestergemeinden, wenn ich dem so sagen kann, die sind arbeitslos. Denen geht es wirklich schlecht. Die gehören zur selben Vereinigung wie wir. Die werden nicht verschont. Es kann jeden treffen. Und ich habe mich deswegen gefragt, was werden wir tun, wenn es uns trifft? Und was werde ich tun, wenn es mich und meine Familie trifft? Und diese Frage führt mich eben zu diesem Punkt, und das ist, glaube ich, die zentrale Botschaft von Daniel 1. Was ist deine Identität? Woran hängt dein Herz? Oder wofür schlägt dein Herz? Wenn unser Herz am Wohlstand und am Wohlergehen hängt, dann wird unser Glaube in Prüfungen umfallen wie Dominosteine. Er wird sich verflüchtigen, als wäre er ein flüchtiges Gas. Wie hielt denn Daniel mit seinen Freunden stand? Was können wir lernen von ihm? Wenn wir dieses Anforderungsprofil uns noch einmal vor Augen halten, was war Daniel für einer? Und diese 3 Freunde, sie waren Söhne Israels, Abstammung von Abraham. Sie waren von königlichem Geschlecht, zumindest sehr vornehm. Mit anderen Worten, sie waren reich. Sie waren junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt, für alle Wissenschaften begabt, hatten Einsicht und Verstand und waren tüchtig, noch weiteres zu lernen. Wenn man das so liest, dann sagt man, wow, das war die Elite. Das waren die Besten von den Besten. Und es ist ganz klar, dass Nebukadnezar diese Männer für sein Reich haben will. Damit ich Erfolg habe als König, will ich die Besten der Besten. In der ersten Deportationswelle nehmen wir nur die Besten. Man geht jetzt davon aus, dass Daniel so zwischen 15 und 20 Jahren alt war. Das trifft wahrscheinlich sehr genau, denn er lebte noch 70 Jahre lang. Das gibt dann 85 bis 90, ja, wenn die Gefangenschaft zu Ende ist. 15 bis 20. Stell dir das vor, du wärst jetzt so. Und du bist reich. Und du bist schön. Du bist jung. Du hast das Leben vor dir. Du bist intelligent. Du bist sportlich. Du hast alles. Wo du durchkommst, putzen sich die jungen Mädchen heraus. Das wäre für sie ideal, wenn du sie erwählen würdest, ja? Du bist schön und reich und jung und stark und intelligent. Und jetzt, wumm, Krieg, Gefangenschaft, Ende Feuer. Jetzt, wo das Leben so richtig beginnen würde, jetzt ist Schluss. Im besten Fall wirst du Sklave, wenn du die Belagerung überlebst. Das ist deine Zukunft. Woran hängt mein Herz? An der Schönheit, am Reichtum, an der Intelligenz, am Erfolg, an der Abstammung? Woran hängt mein Herz? Daniel aber nahm sich vor, in seinem Herzen, sich mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Es ist ein Vers, der aus dem ganzen Buch Daniel, aus der ganzen Bibel, sehr, sehr hell herausstrahlt. Wir mussten den selbstverständlich auswendig lernen. Ich glaube, jeder Bibelschüler muss den auswendig lernen. Und das war einer von denen, die ich auf Deutsch lernte. Ich weiß nicht wieso, ich habe sehr viele Verse Französisch gelernt. Aber den Deutsch, und darum fiel mir etwas auf. Ich hatte im Kopf, Daniel aber nahm sich vor sich mit der feinen Speise und so weiter. Und da steht, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor. Da dachte ich, was stimmt jetzt? Hat meine alte Schlachterbibel geholt? Tatsächlich, da steht nichts vom Herzen. Dann habe ich bei Elderfelder nachgesehen, im Herzen nahm er sich das vor. Ich habe bei Luther nachgesehen, im Herzen nahm er sich das vor. Ich habe in französischen Bibeln nachgesehen, in seinem Herzen nahm er sich das vor. Ab und zu trifft man eine Übersetzung, wo das nicht steht, aber es ist selten. In der Regel steht das, und ich denke, das ist wichtig. Was nehmen wir uns zu innerst vor? Da, wo nur Gott hinsieht und ich, sonst gar niemand. Wie ist da meine Einstellung? Und es ist ja komisch, dass es ihm um die Speisen ging. Bei der Namensgebung hat er nicht reklamiert. Daniel wurde Beltsazar genannt. Daniel heißt, Gott ist mein Richter. Belsazar heißt, die Herrin Baals bewahre den König. Und das ging seinen drei Freunden genau gleich. Sie hatten einen Namen, der sich auf den Gott Israels bezog und bekamen einen Namen, der was zu tun hatte mit den Göttern Babylons. Und sie haben sich nicht gewehrt. Ist noch erstaunlich. Offenbar war ihnen klar, der Name kann uns doch nichts anhaben. Ob die mich jetzt Daniel oder Belsazar nennen oder Misael oder Mesach oder Azaria oder Abednego, das spielt doch keine Rolle. Die hier nehmen halt Bezug auf ihre Götter. Ich in meinem Herzen werde Gott dienen. Wie die mich nennen, das spielt keine Rolle. Aber jetzt, wo es darum geht, sich zu verunreinigen, jetzt spricht Daniel Stopp. Das nicht. Verunreinigung gegenüber den Gesetzen meines Gottes nehme ich nicht in Kauf. Ich habe bewusst nicht zu viel in Kommentaren nachgelesen. Ich habe mich einfach gefragt, weshalb? Was war los mit dieser Speise? Man kann sicher hören, eventuell waren die für fremde Götzen zuerst dargebracht worden oder so. Vielleicht auch nicht. Steht ja hier nicht. Steht überhaupt nicht. Ich gehe davon aus, das war einfach nicht koscher. Punkt. Nicht nach den jüdischen biblischen Gesetzen. Und Daniel hat sich gesagt, wenn Gott gesagt hat, ich soll koscher essen, also seine Reinigungsgesetze, dann halte ich die ein. Denn wenn es Gott gesagt hat, ist das besser für mich. Der hat schon seinen Grund. Vielleicht sehe ich es nicht ein, vielleicht wäre das Fleisch, das man dem König vorsetzt, tatsächlich besser. Und der Wein, den der König trinken darf, wäre wahrscheinlich schon der bessere Wein. Aber wenn ich nicht weiß, ob das koscher ist, ich nehme es nicht. Das entspricht nicht den Reinigungsgesetzen meines Gottes. Wie ernst nehme ich die Gesetze Gottes? Auch die, die mir vielleicht nicht so passen. Geschlechtsverkehr vor der Ehe. Wie ernst nehme ich das? Glaube ich wirklich, das ist besser, weil es Gott gesagt hat? Oder mache ich mich und meine Begierde zu Gott und gebe dem nach? Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, ich will mich nicht verunreinigen. Und das ist noch verrückt. Der ist jetzt als gefangener Jude. Das sind ja zwei Negativpunkte. Er ist mal gefangen, Kriegsgefangener, und über alles noch Jude. Schlimmer kann es dir gar nicht gehen. Und jetzt bist du am Hof von Nebukadnezar. Und es wird dir jetzt einfach Essen vorgesetzt. So quasi Vogel friss oder stirb. Und jetzt wagt Daniel, dem obersten Kämmerer zu sagen, ich möchte mich mit dieser Speise nicht verunreinigen. Das kommt Selbstmord gleich. Wieso soll der sich um die Gefangenen da irgendwie kümmern oder sich eine Mühe machen wegen einem Juden? Entschuldigen Sie, aber das ist so in der Welt heute. War schon immer so. Das ist schlimm. Daniel hat es gewagt. Der oberste Kämmerer hat eine ganz interessante Geschichte, lesen wir dann da. Er sagt ihm, kannst du schon sagen, aber wenn ich das tue und ihr dann schlechter ausseht als die anderen, dann verwirke ich meinen Kopf beim König. Das sagt ihm der oberste Kämmerer, dann bin ich einen Kopf kürzer, kann ich gar nicht riskieren. Wissen Sie, was Daniel sagt? Er vertraut einfach Gott und sagt, dann versuch's einfach 10 Tage mit uns. Und nach 10 Tagen schaust du uns an. Und wenn wir dann schlechter aussehen, dann handle nach deinem Gutdünken. Wissen Sie, was das ist? Das ist Gottvertrauen. Ich denke, ich muss es so machen, also mache ich es so. Wenn ein anderer mir etwas anderes befiehlt, sage ich, versuch's 10 Tage, Gott soll entscheiden. Komischerweise, ich werde das nie verstehen, mein ganzes Leben lang, sahen Daniel und seine Freunde, die nur Gemüse aßen und Wasser tranken, nach 10 Tagen besser aus als die anderen. Ja? Erklären Sie mir das mal. Gott hat's gewirkt. Nach 10 Tagen anderer Speise siehst du noch nicht anders aus. Das braucht länger. Aber Gott hat's gewirkt. Warum? Weil Daniel ihm vertraute. Und weil er in seinem Herzen mit seinem Gott eine ganz klare Sache gemacht hatte. Für ihn war die Identität klar. Ich gehöre Gott. Mein Leben ist in Gott. Das ist meine Identität. Nicht hier Karriere machen am Hof des babylonischen Königs, sondern Gott dienen. Das ist meine Identität. Das ist gewaltig. Das ist absolut gewaltig. Für den Namen hat er sich nicht gewehrt. Und wir lesen interessanterweise, ich habe es ja gelesen, dass als sie vor dem König standen, erzählt uns die Bibel, es wurde gefunden, dass die besser waren als alle anderen und sie werden wieder mit Namen genannt. Interessanterweise stehen ihre biblischen Namen. Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Die stehen vor dem König. Der gibt ihnen zwar andere Namen, aber spielt gar keine Rolle. Sie bleiben Daniel, Hanania, Misael, Asaria. Leute, die ihr Leben auf Gott ausrichten, auf Gott beziehen und mit Gott leben. Sie haben ihre klare Identität, die haben sie gefunden. Diesem Gott dienen sie. Unsere Identität sollte in Christus sein. Ich bin ein gerechtfertigter Sünder. Das ist meine Identität. Ich bin gerechtfertigt durch Gottes Gnade. Gibt es etwas Besseres? Das ist unsere Identität. Egal, wie es herauskommt, wie die Weltgeschichte sich auch drehen und wenden wird, die Frage wird immer sein, suche ich eher meinen persönlichen Vorteil oder suche ich die Ehre Gottes? Das wird immer die Frage sein. Und wenn ich mir das von Anfang an in meinem Herzen ganz klar vornehme, wofür es schlägt, wem es gehören soll, dann ist die Frage geklärt. Und dann habe ich Frieden, auch wenn es in den Tod geht. Und ich sehe hier ein ganz großes Geheimnis, ist mir irgendwie aufgefallen in der Vorbereitung. Wir fragen uns doch manchmal, Altes Testament, Neues Testament. Was gilt jetzt? Ich meine, steht doch irgendwo, dass Jesus Christus des Gesetzes Ende ist? Muss ich mich jetzt noch an die 10 Gebote, an das Gesetz halten oder nicht? Als Christ, ich bin ja unter der Gnade. Wie viel Gesetz gehört jetzt noch dazu? Das ist doch oft eine Frage, die wir uns stellen. Ich denke, hier ist sie gelöst. Wenn ich in meinem Herzen Gott dienen und nachfolgen will, dann will ich weder töten, noch ehebrechen, noch stehlen, noch lügen, noch Vater und Mutter verunglimpfen, noch Gott nicht die Ehre geben, noch falsches Zeugnis reden, noch mich gelüsten lassen nach anderen Dingen, dann will ich eben Gott nachfolgen. Ich will das. Und für mich ist das auch eine Definition des Wortes Glaube. Ich lebe sowieso nach meinem Glauben. Wenn du glaubst, dass Ehebruch besser ist, dann wirst du die Ehe brechen. Wenn du denkst, dass es dort mehr Lust und mehr Freude gibt, dann wirst du es tun, weil du das glaubst. Und wenn du glaubst, es sei besser, Gott treu zu sein, wirst du es nicht tun, weil es eben besser ist, Gott treu zu sein. Und wenn du denkst, es ist besser, wenn ich ein bisschen mauschle, damit ich mehr Geld in meinem Sack habe als der Staat, dann wirst du irgendwo mogeln, weil du das glaubst. Aber wenn du glaubst, dass Ehrlichkeit vor Gott besser ist, wirst du nicht mogeln. Denn du glaubst, Gottes Weg ist der bessere Weg. Und wenn man dich zwingen wird, Gott zu verleugnen, dann wirst du es wohl kaum tun. Vielleicht wirst du es mit deinem Lippenbekenntnis tun, aber nie im Herzen. Ich habe von Richard Wurmbrand gelesen, dass er unter Folter gelogen hat, was das Zeug hielt. Und er fühlte sich gut dabei. Er hat falsche Adressen angegeben, aber niemals Adressen von Glaubensgeschwistern, die man aus ihm herausquetschen wollte. Er hat weiß nicht was für Lügen gebraucht und hat gesagt, fühlte mich nie schlecht dabei. Wieso soll ich einen Folterknecht nicht anlügen? Die Sünde, meine Geschwister zu verraten, wäre größer gewesen. Muss man dann halt entscheiden. Aber in seinem Herzen ist er Gott treu geblieben. Das ging so weit im Danielbuch ein paar Kapitel weiter, dass die 3 Freunde Daniels vor dem sicheren Tod im Feuerofen Nebukadnezar gesagt haben, ob Gott uns aus diesem Feuer rettet oder nicht, wir werden nur ihm dienen und dein goldenes Standbild nicht anbeten. Sie wurden dann in den Feuerofen geworfen. Diejenigen, die sie hineinwarfen, sind gestorben vor Hitze, weil das so heiß war, und sie selbst kamen frei, ohne Fesseln, wieder aus dem Feuer. Steht noch interessanterweise dabei, man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Nicht einmal die Haare waren angesenkt, nur die Fesseln waren verbrannt. Sehr interessant. Wem gehört unser Herz? Sehen Sie, das ist das Geheimnis. Wenn mein Herz Gott gehört, brauche ich mir um sein Gesetz keine Sorgen mehr zu machen. Ich halte es automatisch. Ich weiß, dass das gut ist. Oh, ich werde ab und zu das eine oder andere übertreten, weil ich immer noch ein Sünder bin und brauche wieder Vergebung. Aber ich weiß, es ist besser, nach Gottes Wort zu handeln. Denn Gottes Wort ist Wahrheit und niemals Menschenwort. Das wird sich als leer und hohl und als Lüge erweisen, wenn man mir etwas anderes weismachen will als das, was in der Bibel steht. Ich vertraue darauf. Das ist Glaube. Die Einstellung des Herzens wird uns Frieden geben. Sehen Sie, das ist alles, was ich tun muss. Mein Herz Gott geben. Wissen Sie, was der ganze Rest ist? Gnade. Ich brauche Gnade, ich schaff's doch alleine nicht mit Gott. Ich brauche Gnade und Barmherzigkeit. Meine Herzenseinstellung ist wichtig, der Rest ist Gnade. Steht auch in der Bibel, dass Gott uns alles geben wird, was wir zu einem richtigen Leben mit ihm benötigen wollen. Er schenkt es aus Gnade. Übrigens geht es so weiter hier im Text. Ja? Nachdem wir gelesen haben, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, lesen wir, und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer, Vers 9. Gnade und Barmherzigkeit. Das ist mein dritter Punkt, das dritte, Gott gab, das zweite hier im Text. Gott gibt die einen in die Hand des Feindes, anderen gibt er Gnade und Barmherzigkeit. Und ich denke, das kommt aus diesem unermesslichen Vertrauen, das Daniel auch in seinen Gott gesetzt hat. Und das hat er eben auch gesagt damit, versuch's 10 Tage mit uns. Wenn du dann keinen Unterschied siehst, dann mach, was dich gut denkt. Aber ich will zuerst 10 Tage dir das beweisen. Das Ende des Kapitels, wie schon gesagt, Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Kyros. Das Kapitel schließt in diesem Sinn, wie es angefangen hat, mit Gott, der die Fäden in der Hand hält, mit Gott, der führt, der auch nur einen Teil seiner Geräte in die Hand Nebukadnezars gegeben hat, später dann den ganzen Rest auch noch. Alles ging nach Babylon und Kores, der König, hat in seinem Edikt sogar aufgeschrieben, dass man die Tempelgeräte wieder zurückschickt. Das ist ja unglaublich. Gott hat wirklich alles in der Hand. Eben auch die Lebenslänge. Und ich bin überzeugt, dass Gott deine Lebenslänge auch in der Hand hat und meine. Kommt nur auf unsere Herzenshaltung drauf an, ihm gegenüber. Es kommt nicht drauf an, ob ich in Jerusalem oder in Babylon lebe. Kommt noch nicht einmal drauf an, ob ich in der EU oder nicht ganz in der EU bin. Das spielt nicht so eine Rolle. Für mich kommt es drauf an, ob ich unter Gottes Gnade bin oder nicht. Ob ich unter seiner Barmherzigkeit lebe oder nicht. Das ist wichtig. Um das zu erhalten, muss ich in meinem Herzen mir vornehmen, Gott zu dienen. Er hat mich erlöst, ich gehöre ihm mit Leib und Leben. Das macht übrigens Sinn. Ich gehe jetzt noch zurück in ein anderes Buch, mit dem schließe ich. Mit Jeremia 29,11, das können Bibelschüler auch auswendig. Wer wüsste das gerade so, Jeremia 29,11? Ja, genau, das kommt schon. Denn ich weiß, sagt Gott, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Meine Frau sagt jeweils, das ist mein Lieblingsvers. So, jetzt wissen wir zumindest, was in Jeremia 29,11 steht. Wissen Sie auch, was in Jeremia 29,10 steht? Da steht, dass Gott sagt, ihr werdet 70 Jahre in die Gefangenschaft wandern. Was? Jetzt müssen wir 70 Jahre in die Gefangenschaft und Gott sagt, ich weiß, was für Pläne ich über euch habe, Pläne des Friedens und nicht des Unheils. Aber jetzt kommt doch zuerst Unheil. Ja? Jetzt kommt zuerst Unheil. Aber die wahren Pläne, die Gott über seinem Volk hat, sind Pläne des Friedens. Sie müssen in die Gefangenschaft, weil ihre Propheten falsches Zeugs reden. Die plappern nur daher und sagen, der Herr spricht. Und dann sagen sie irgendwas. Und die Leute beten kaum noch. Und sie folgen Gott nicht nach. Jeder schaut nur auf seinen eigenen Vorteil. Und darum 70 Jahre in Babel. Aber nach diesen 70 Jahren, sagt Gott, werde ich euch an diesen Ort zurückbringen. Denn ich weiß, was für Pläne ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und dann geht's noch weiter da im Text, Vers 12 und 13 lese ich uns noch. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen. Und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Da kommt's wieder. Von ganzem Herzen. Jetzt seid ihr nicht mehr von ganzem Herzen bei mir. Ich kann euch nicht mehr bewahren. Nebukadnezar ist nun mal stärker. Er wird euch wegführen. Aber nach 70 Jahren verspreche ich euch, ich führe euch zurück. Überlegen Sie mal 70 Jahre. Wie alt sind Sie in 70 Jahren? Einmal ganz ehrlich, rechnen Sie mal. Würden Sie dann noch zurückkehren? Dann sind Sie unter dem Boden, die meisten von uns, ja? Die Generation hier, die kommt wahrscheinlich nicht mehr zurück. Daniel kam auch nicht mehr zurück. Er war 90. Die neue Generation, die darf wieder nach Hause. Gott ist gütig. Er weiß, was für Gedanken er über uns hat. Nehmen wir uns in unserem Herzen vor, uns mit den Angeboten dieser Welt nicht zu verunreinigen. Glaube oder erkenne einfach, dass Gottes Wort in jedem Fall besser ist als das, was Menschenworte dir bieten können. So wird Gott dir Gnade und Barmherzigkeit schenken. Und er hat Gedanken des Friedens, um dir eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ich will noch beten. Vater im Himmel, danke für deine Verheißungen und weil du sie erfüllst. Und wenn es auch schwere Zeiten gibt, du kannst die dir vertrauen, durch die schweren Zeiten tragen, sie bewahren. Du kannst schenken, dass sie dir treu bleiben. Und wenn wir müssen sterben, dass wir bei dir dürfen sein. Aber du hast alles in der Hand, mehr nichts. Und darum wollen wir die Führung von unserem Leben auch dir anvertrauen. Denn du hast es wirklich in der Hand. Und du führst. Danke von ganzem Herzen dafür. Danke für die lange Zeit, die es uns schon so gut geht in der Schweiz. Hab Lob und Dank dafür. Schenk, dass wir vernünftig damit umgehen. Und gib uns Kraft, dir treu zu bleiben, wenn die Zeiten ändern sollten. Danke, dass dein Wort uns auch dann ermutigt, wenn es äußerlich schlecht geht. Dass dein Frieden grösser ist als der Frieden, den die Welt geben kann. Und dass wir in dir auf jeden Fall dürfen geborgen bleiben. Hab Lob und Dank, Herr. Amen.